SRF 3.
Der Final läuft. In Wimbledon steigt die Spannung zwischen Federer und Djokovic stets in den Sätzen 1:1. Der Countdown läuft. 2, 1. We have ignition. Indien startet in wenigen Stunden seine erste unbemannte Mission zum Mond. Die Suche läuft. Der SBB fehlen bis in ein paar Jahren hunderte Lokführerinnen und Lokführer. Eine Reportage. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Ein Center Court, zwei Tennis-Titanen, ein Kampf in Wimbledon läuft der Tennisfinal zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. Wir schalten gleich nach Wimbledon zu Bernhard Scher. Zwei Stunden sind gespielt. Der erste Satz ging an Djokovic, der zweite an Federer. Wie sieht es denn zurzeit aus, Bernhard Scher?
Wir stehen im Moment im dritten Satz und da führt Roger Federer bei Aufschlag Djokovic mit 4:3. Es ist also in diesem dritten Satz noch nichts Außerordentliches passiert, aber Roger Federer serviert weiterhin ausgezeichnet, wie er das auch in Satz 1 und 2 gemacht hat. In Satz 1 hat er eine kleine Konzentrationslücke im Tiebreak und das hat ihn diesen Satz gekostet. Und dann war plötzlich im zweiten Satz ganz zu Beginn der Novak Djokovic völlig von der Rolle. Roger Federer hat dies rigoros ausgenutzt, hat zweimal gebreakt und hat diesen zweiten Satz nach nur gerade 25 Minuten mit 6:1 gewonnen.
Also man kann sagen, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel.
Sehr ausgeglichen und eine Prognose ist weiterhin schwierig. Es mag nichts verleiten, weder auf der Seite von Federer noch von Seite von Djokovic. Also man kann durchaus auch sagen, es ist ein hochstehender Final und es bleibt weiterhin spannend.
Und dem Publikum gefällt's.
Dem Publikum gefällt's, aber es ist eigentlich unfair. Das Publikum ist nämlich komplett auf der Seite von Roger Federer und Novak Djokovic hat an der Medienkonferenz vor diesem Spiel gesagt, es ist für mich kein Problem, ich erwarte, dass alle für Federer sind, weil dieses Publikum hat mir in der Vergangenheit so viel gegeben, dass ich jetzt heute mit dieser einseitigen Unterstützung keine Probleme habe. Irgendwie von mir aus gesehen und von der Seite Djokovic bewundernswert.
Ein fairer Kämpfer, besten Dank Bernhard Scher. Das Spiel wird also noch eine Zeit lang dauern. Wir bleiben natürlich im Kontakt und werden weiter informieren hier auf diesem Sender. Eine Militärparade, illustre Staatsgäste und viel Pomp, das gab es heute in Paris zu sehen am Nationalfeiertag. Kevin Gahannes von der Nachrichtenredaktion, nach der Feier kam es aber zu Ausschreitungen.
Ja, auf den Champs-Élysées sind Demonstrierende und Polizeikräfte aneinander geraten. Französische Medien berichten, dass Anhänger der Protestbewegung Gilets Jaunes Barrikaden gebaut haben, und zwar mit Absperrgittern, die zuvor entlang der Straße für die Militärparade standen. Die Polizei setzte Tränengas ein und es kam zu Festnahmen, laut den Behörden über 150. Der Grund: nicht bewilligte Demonstrationen. Zu den Spannungen kam es nach der Parade, doch schon zuvor machten sich die Gilets Jaunes bemerkbar. Sie buhten Präsident Emmanuel Macron aus. Auf der Place de la Concorde defilierten tausende Militärangehörige, auch aus anderen europäischen Ländern, unter anderem aus Deutschland. Weiter ins Mittelmeer und zu umstrittenen Erdgasbohrungen vor der Küste von Zypern. Die Türkei beharrt weiter auf diesen Bohrungen, trotz Sanktionsdrohungen von Seiten der EU. Das hat Außenminister Mevlut Cavusoglu gesagt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Bohrungen würden weitergehen, wenn die griechisch-zypriotische Regierung einen Vorschlag zu Verhandlungen des türkischen Teils Zyperns nicht akzeptiere. Die zypriotische Regierung sagt, die Bohrungen durch zwei türkische Schiffe seien ein Verstoß gegen internationales Recht. Zypern ist in ein griechisches und ein türkisches Gebiet geteilt. Der türkische Teil, der ist international nicht anerkannt.
Info 3 Abend.
Traumberuf Lokführer. Für Generationen von vor allem Männern war das das Berufsziel. Die Bahnunternehmen freuten sich. Doch unterdessen ist vieles anders geworden. Das Bahnnetz wird immer dichter, es fahren viel mehr Züge als früher und die Babyboomer-Generation geht in Rente. Den Bahnunternehmen fehlen Fachkräfte. Die SBB beispielsweise braucht in den nächsten 5 Jahren rund 1'000 neue Lokführerinnen und Lokführer. Was ist denn los? ist der Beruf nicht mehr attraktiv. Das wollte Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli wissen. Sie ist mit einem Lokführer mitgefahren.
Und jetzt ist auf.
Es geht von Bern nach Zürich, via Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langenthal, Olten und Altstetten. Mit einer Art Schalthebel beschleunigt Lokführer Stefan Jufer das 150 Meter lange Gefährt. Noch schnell ein Bremstest, währenddem er den Zug aus dem Bahnhof steuert.
Jetzt muss ich mich noch schnell überzeugen vor der Bremse, dass das wirklich bremset. Jawohl.
Stefan Jufer ist seit über 30 Jahren Lokführer. Zu Beginn seiner Laufbahn war kaum etwas automatisiert und der heute 58-Jährige schleppte noch einen schweren Koffer mit den Fahrplänen mit sich herum. Heute ist es bloß noch ein Tablet. Dieses zeigt ihm Stopps und Ankunftszeiten und meldet ihm zum Beispiel, falls ein anderer Zug Verspätung hat und er langsamer fahren muss, um nicht aufzufahren. Trotz Tablet, hauptsächlich maßgebend sind die zahlreichen physischen Signale an den Strommasten. Sie geben die Tempolimite an und stehen auf Grün, wenn gefahren werden kann, auf Rot, wenn nicht. Die Arbeit ist eher eintönig. Gas geben, Geschwindigkeit auf Streckenabschnitt anpassen, bremsen, am Bahnhof halten und wieder Gas geben. Ein Warnsignal sorgt dafür, dass der Lokführer stets bei der Sache ist.
Das heisst jetzt, hey, Lokführer, aufwachen. Ich habe einfach jetzt ein bisschen lang zu wenig bewegt. Und dann fragt er mich, bist du noch da? Und wenn ich das nehme, ich kann das Pedal lassen, ich kann hier im Fahrhebel bewegen. Dann sagen wir, ich bin noch da, ist alles in Ordnung, oder?
Stefan Jufer und seine Lokführerkollegen arbeiten zurzeit am Limit. Fast 2000 Extrafahrten macht die SBB in diesen Monaten. Wegen Baustellen und Veranstaltungen wie dem Zürichfest. Vor ein paar Wochen fielen wegen eines Lokführermangels Züge sogar aus. Der Grund dafür seien eben diese Extrafahrten gewesen, heißt es bei der SBB. Nichtsdestotrotz braucht die Bundesbahn in den nächsten 5 Jahren 1000 neue Lokführer. Eine schwierige Suche. Man spüre, dass praktisch Vollbeschäftigung herrsche. Dazu kommt, die Arbeit fordert viel Flexibilität. Die Schichten sind lang und unregelmäßig. Und man müsse alleine sein können, sagt Stefan Jufer.
Da muss man auch mit sich selber zu Gang kommen, wenn man viel allein ist. Aber ich schätze das so.
Allgemein sei die psychische und körperliche Belastbarkeit extrem wichtig. Im schlimmsten Fall müsse man mit einem Personenunfall umgehen können. Stefan Jufer selbst hat einen solchen in seiner Karriere bisher glücklicherweise noch nicht erlebt. Im Schnitt passiert das einmal im Berufsleben eines Lokführers. In Zukunft will die SBB auch auf autonome Züge setzen. Befürchten Stefan Jufer und seine Kollegen, dass die Züge bald nur noch ferngesteuert unterwegs sind?
Lang genug da fahren, du wüsstest, was muss funktionieren. Ist in unserem sehr dicht befahrenen, kompakten Netz, wo wir Güterzüge drauf haben, Personenzüge, Dienstzüge, alles zusammen, habe ich noch keine Angst.
Interessenten dürften darüber wohl trotzdem nachdenken. Für Stefan Jufer aber war, ist und bleibt Lokführer sein Traumberuf.
Info 3 Abend.
Am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr in der Früh setzte der erste Mensch seinen Fuß auf die Mondoberfläche. Ein Moment, der Raumfahrtgeschichte schrieb und sich ins kollektive Menschheitsgedächtnis einbrannte. Und während die halbe Welt in diesen Tagen zurückblickt auf dieses Ereignis vor 50 Jahren, wird in ein paar Stunden eine indische Rakete den Orbiter Chandrayaan 2 ins All befördern. Ziel: der Mond. Eine 150-Millionen-Mission, für die im armen Indien manch einer nur Kopfschütteln übrig hat. Aus Delhi, ARD-Korrespondent Bernd Buschmorowska.
We have ignition. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In der Nacht von Sonntag auf Montag will Indien eine Rakete zum Mond schicken. Im Rahmen der unbemannten, aber dennoch ehrgeizigen Mission Chandrayaan 2 ist erstmals die Landung einer Kapsel auf dem Mond geplant und die Absetzung eines Fahrzeugs, das den Namen Vikram trägt, was so viel bedeutet wie der Tapfere. Der indische Wissenschaftsautor Pallavan Bagla bezeichnete das Projekt als einen Meilenstein für das indische Weltraumprogramm.
Chandrayaan 2 Chandrayaan 2 ist die natürliche Fortsetzung der bisherigen indischen Aktivitäten im Weltraum. Indien hat im Jahr 2008 bereits eine Kapsel in die Umlaufbahn des Mondes geschickt und im Jahr 2013 eine zum Mars, Mangalyaan. Und nun plant Indien eine weiche Landung auf dem Mond. Das ist nicht einfach und es ist der erste Versuch. Aber das könnte den Weg ebnen für weitere Weltraummissionen Indiens.
So this is one stepping stone in India's robust space program.
Indien hat große Pläne im All. Schon in 3 Jahren soll es die erste bemannte Weltraummission geben und danach den Aufbau einer eigenen Weltraumstation. Der Vorsitzende der indischen Weltraumforschungsagentur ISRO, K. Sivan.
As a long-term plan.
Langfristig planen wir den Aufbau unserer eigenen Weltraumstation. Und dabei wird es nicht bleiben. Wir wollen dem exklusiven Club der Staaten angehören, die auf dem Mond landen können. Bislang haben erst die USA, Russland und China eine Mondlandung geschafft. Indien will die 4. Nation werden. Die Absetzung eines Fahrzeugs auf der Erde abgewandten Seite des Mondes sei der erste Schritt in diese Richtung, sagte die indische Weltraumexpertin N. Ratnasri einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Der Südpol des Mondes hat viele Krater, die immer im Schatten liegen. Dort besteht die Möglichkeit, Wasser zu finden, vielleicht sogar mineralhaltiges Wasser. In der heutigen Zeit ist das der am meisten angesagte Fleck auf dem Mond. Umgerechnet 150 Millionen US-Dollar soll die Mission Chandrayaan 2 kosten. In einem Land, in dem Millionen von Menschen in bitterer Armut leben, kein Dach über dem Kopf haben und nur sehr eingeschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser, fragen sich manche in Indien, ob die Prestigeprojekte Mondlandung und Weltraumstation wie versprochen dazu beitragen werden, die Lebensbedingungen der rund 1,3 Milliarden Inder zu verbessern.
In Südasien sorgen Monsunregenfälle weiterhin für Überschwemmungen und Erdrutsche. Kevin Gahannes, die Opferzahlen steigen an.
In Nepal melden die Behörden den Tod von mindestens 43 Menschen. Über 20 Personen werden laut Nachrichtenagenturen vermisst. Betroffen ist unter anderem die Hauptstadt Kathmandu. In Indien sind mindestens 35 Menschen den Unwettern zum Opfer gefallen. Allein im nordöstlichen Staat Assam sind mehr als 1,5 Millionen von den Überschwemmungen betroffen. In Bangladesch sind bis gestern mindestens 16 Personen ums Leben gekommen. Mehrere wurden bei Gewittern von Blitzen erschlagen. Jetzt noch in den Norden von Schweden. Dort ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Alle 9 Menschen an Bord kamen ums Leben, berichtet das schwedische Fernsehen SVT. Laut dem Bericht waren Fallschirmspringer an Bord der Maschine. Die Polizei sagt, das Flugzeug sei laut ersten Erkenntnissen kurz nach dem Start auf dem Flugplatz von Umeå verunglückt. Und hier noch eine Meldung vom Sport. Der Brite Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen. Der Mercedes-Fahrer verwies seinen Teamkollegen, den Finnen Valtteri Bottas, auf den 2. Platz. Dritter wurde der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.
Und wie starten wir wettermäßig in die neue Woche, Kevin?
Ja, morgen gibt's wieder sonnige Phasen, aber zuerst wird's heute Abend noch nass. Es gibt stellenweise Platzregen und Gewitter. Aber eben morgen allmählich wieder sonniger und bis zu 22 Grad warm.
Das war Info 3 am Sonntag. Einen schönen Abend wünschen Kevin Gahannes und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.